Alles läuft. Ja. Dann werden wir fortsetzen, meine Lieben, mit dem, was wir das letzte Mal ein bisschen, obwohl das letzte Mal waren wieder ein bisschen Ausschweifungen drinnen und Abweichungen vom Thema. Also ich habe eigentlich noch das Manuskript vom letzten Mal vor mir liegen, weil da sind wir noch gar nicht richtig vorgedrungen. Aber es ist trotzdem, es ist ausgegangen auch von den beiden letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, Shin und Tau, die wir das Mal davor dann noch ausführlicher besprochen haben und die wirklich eben die Aufgabe haben, das Geistige unmittelbar bis in die irdische Welt herunterzuführen. Also grundsätzlich überhaupt in die materielle Welt auf allen Ebenen gemeint, also Materie oder Substanz im weitesten Sinn genommen, eben zuerst ins Astralische, ins Ätherische, zum Schluss bis ins physisch-irdische hineinzutragen. Wir haben davon gesprochen, dass in dem Shin, das ja eine dieser drei Mütter des hebräischen Alphabets ist, dass das verweist auf den alten Saturnzustand, auf diese Wärme- oder Feuerwelt des alten Saturn und dass immer dort, wo Schöpferisches tätig ist, ist auch immer etwas von diesem Urfeuer drinnen. Wir haben davon gesprochen, dass da im Grunde noch kein Weltenkarma drinnen liegt. Also überall, wo etwas Neues Schöpferisches hereinkommt in die Welt, ist das etwas, was mit dem Weltenkarma nichts zu tun hat. Sondern da kommt etwas ganz ursprünglich Neues hinein. Und
aber das muss dann schon ein Karma haben, wenn
was Neues. In der Folge hat es dann schon, ja, es erzeugt dann Karma, indem es in die Welt gestellt wird und es hat Folgen, natürlich, aber es ist nicht bedingt in irgendeiner Weise durch die Vergangenheit. Also das ist bei jedem kleinen oder größeren schöpferischen Impuls so. Also auch wenn wir als Menschen, eben oder gerade auch wenn wir als Menschen im Künstlerischen, im Sozialen oder sonst wo schöpferisch tätig sind, im Sozialen beziehe ich mich zum Beispiel auf die moralische Intuition, von der wir das letzte Mal auch ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, überall, wo wir da wirklich kreativ sozusagen sind und zwar im eigentlichen Sinn kreativ, also nicht nur einfach was Vorhandenes ein bisschen umgestalten, sondern einen ganz neuen Impuls hineinbringen. Was von außen oft sehr schwer zu erkennen ist, ob das wirklich ein ursprünglicher Impuls ist oder ob es einfach ein bisschen was Altes ist, das in einem neuen Kleid erscheint. Also entscheiden lässt sich das eigentlich nur in Wahrheit durchs innere geistige Erleben der Sache. Dann weiß man, wie das hereinkommt, wenn man wach genug ist dabei. Weil man muss da sehr, sehr aufpassen. Also gerade wenn man schöpferische Impulse hat, ein schöpferischer Impuls heißt, also man holt unmittelbar jetzt etwas aus den höchsten geistigen Welten heraus. Also das heißt im Grunde etwas, was sogar noch über der himmlischen Welt, also über dem Devachan liegt, was noch sogar über dem Buddhiplan liegt. Wir holen damit wirklich etwas heraus aus der Ebene, die in der morgenländischen Weisheit der Nirvana-Plan genannt ist. Also dort, das ist nämlich genau das Gebiet, wo es kein Karma mehr gibt. Dort ist ein absoluter Ursprung und das war ja eines der Ziele des Buddhismus zum Beispiel, diese Region wieder zu erreichen. Das ist nicht einfach das Nichts, obwohl es natürlich für uns von außen gesehen als absolutes Nichts erscheint, weil man es nicht irgendwie beschreiben kann im Grunde. Aber alle schöpferischen Impulse werden im Grunde letztlich von dort geholt. Das ist also eine ganz hohe Welt und das gilt aber auch für unsere kleinen schöpferischen Impulse, wenn sie wirklich schöpferische Impulse sind. Wenn es nicht nur also einfach eine neue Kombination von was Vorhandenem ist. Wo wirklich
das ist dann ein reiner Gedanke, kann man das...
Naja, der reine Gedanke wird es auf... Aber im Grunde noch auf einer viel, viel tieferen Ebene. Also wenn wir diese Weltebenen uns anschauen, dann ist Nirvana oder Nirvana-Plan, wie es die Theosophen genannt haben, der in sich auch noch im Grunde dreigliedrig ist. Also das ist noch komplizierter, weil es gibt Nirvana, es gibt das Parinirvana und das Mahaparinirvana. Das sind noch drei Stufen, die aber irgendwie zusammengehörig sind. Das sind also die höchsten Bereiche, die wir irgendwie noch naja, eigentlich eh erfassen können, dass sie da sind vielleicht. Und schon das Wort da sind ist nicht passend, weil sie sind nicht da oder dort. Aber das ist also die absolute Quelle. Das ist das Nichts, von dem etwa auch die Kabbalisten sprechen, wenn sie von dem Ein Sof sprechen. Das Ein Sof, das wenn ihr euch diesen Sephiroth-Baum anschaut, dieses Ein Sof ist eigentlich noch darüber. Das heißt, das kann ich nicht mehr charakterisieren, aber da ist die eigentliche schöpferische Quelle. Und dieses Ein Sof ist in sich auch dreigliedrig. In Wahrheit haben die Kabbalisten später so beschrieben, würde entsprechen in der christlichen Auffassung dem Bereich, wo die Trinität zu finden ist. Und dieses Ein Sof gliedert sich eben in das Ein, also in das Ein, in das Ein Sof und in das Ein Sof Aura, wenn man es ganz genau nimmt. Ein heißt eigentlich nichts. So geht es weiter, das Ein Sof Aura, das ist zum Beispiel dann das unbegrenzte Licht, das ist das Schöpfungslicht, das dann tätig wird. Das ist das, was dann heraustritt, wir werden das heute noch ein bisschen genauer sogar besprechen, und dann wirksam wird in Gestalt dieses Sephiroth-Baumes. Da geht so ein Art Schöpfungsblitz durch, so veranschaulichen halt abstrakt die Hebräer das, und das ist das Ein Sof Aura, das sozusagen da das Erste ist, das dann hervorbricht aus dieser Nichtfassbarkeit und dann in den fasslichen Bereich übergeht. Und wenn wir es aus der anthroposophisch-theosophischen Sicht betrachten, ich sage bewusst aus der anthroposophisch-theosophischen, weil die Namen für diese ganz hohen Weltebenen hat Steiner eben übernommen von den Theosophen und hat diese Begriffe eigentlich auch immer so gelassen und hat später relativ wenig darüber gesprochen, ganz klar, auch wenn man über diese Weltbereiche im Grunde kaum was aussagen kann. Man kann nur hindeuten und sagen, das ist die Quelle, von dort kommt es. Also da ist dieser dreigliedrige Nirvana-Plan, darunter ist der sogenannte Buddhi-Plan. Das ist die eigentliche Welt, in der der Christus wirksam wird. Und das entspricht hier bei den Kabbalisten genau dem Moment, wo das Ein Sof Aur in die äußere Tätigkeit hineintritt. Also schöpferisch tätig wird. So wie wir es eben auffassen, dass der Christus der eigentliche Demiurg, der eigentliche Weltenbaumeister ist. Also die Vatergottheit bleibt eigentlich immer im Hintergrund verborgen. Und wer dann wirklich tätig wird und eben auch hier durch das Wort ist der Christus, eben hier auch im Schöpfungsbericht tätig wird, durch die Elohim dann. Aber dahinter steht, da ist die eigentliche Quelle der Christus. Und das ist also diese Welt des Buddhi-Planes. Das hängt zusammen auch mit dem Lebensgeist, mit diesem höheren Wesensglied des Menschen, dass der Mensch sich erwirbt, wenn er seinen Ätherleib vergeistigt, seinen Ätherleib durch die bewusste Arbeit des Ich vergeistigt. Dann entsteht aus dem Ätherleib das, was man nennen kann, den Lebensgeist. Das ist im Grunde die Fähigkeit, schöpferisch aus dem Nichts heraus Ätherisches zu erzeugen. Während wir so, wenn wir arbeiten zunächst einmal an unserem Ätherleib, das heißt, wir verändern ihn, das ist eher eine sehr mühsame Tätigkeit, weil das, was heißt Arbeit am Ätherleib? Das heißt, Arbeit an unseren sehr tief sitzenden, sehr nachhaltigen Lebensgewohnheiten, zum Beispiel an unserem Temperament zu arbeiten. Während Arbeit am Wahlleib, am Seelenleib bedeutet, dass ich nicht sofort immer zornig werde, dass ich momentane, augenblickliche Affekte oder so in den Griff bekomme. Das ist Arbeit am Astralleib. Aber darunter gibt es die viel tiefer gehenden Lebensgewohnheiten, die zwar vielleicht ohne große Emotion ablaufen, aber die schon so eingeübt und eingefahren sind, dass sie sehr schwer zu ändern ist. Was weiß ich, einer ist Frühaufsteher und steht immer früh auf. Also zum Beispiel eine Arbeit am Ätherleib wäre, dass er ein Nachtmensch wird oder umgekehrt, wie auch immer. Ich meine, es ist ein extremes Beispiel, nicht, dass man das jetzt gerade machen muss, würde ich ja nicht einmal empfehlen, aber es geht da um so ganz tief sitzende Eigenschaften zu verändern. Das ist Arbeit zunächst einmal am Ätherleib, die normalerweise heute noch nicht sehr bewusst erfolgt. Das, was sich dabei auf erster Linie ausbildet bei der Umarbeitung des Ätherleibes, ist übrigens die Verstandes- oder Gemütsseele. Also das, was Verwandtschaft im großen Kosmischen wieder hat mit dem Ruach Elohim. Das sind diese Kräfte, die nämlich im Ätherischen gestalten können. Weil was machen wir, wenn wir denken? Wenn wir verstandesmäßig denken, dann hat es seinen Ursprung eigentlich in den Bildekräften, in den Ätherkräften. Das gedankliche Element, so wie wir es zunächst einmal kennenlernen, darf ich gar nicht sagen, weil wir lernen nicht einmal das zunächst bewusst kennen, aber was hinter jedem Gedanken, den wir uns bilden, steckt, sind Ätherkräfte. Und zwar ein Teil der Ätherkräfte, die, wenn wir als kleines Kind heraufwachsen, zunächst einmal für die Leibesbildung zuständig sind, namentlich auch zuständig sind natürlich für die Ausbildung des Gehirns, zuständig sind auch für die sehr vitalen Kräfte bis zu den Reproduktionskräften später. Und ein Teil dieser Kräfte wird dann frei, wenn der Körper einigermaßen ausgebildet ist. Geht also schrittweise. Also diese Tätigkeit ist so etwa um das 12., 14. Lebensjahr mal so halbwegs fertig, dass sich zumindest ein größerer Teil dann dieser, größerer Teil ist auch übertrieben, aber ein gewisser Teil dieser Bildekräfte, dieser Lebenskräfte dazu verwenden lässt, intellektuell zu denken. Nur, wir erleben natürlich jetzt nicht diese Ätherkräfte selber, die stehen zwar im Hintergrund, die machen unser Denken, könnte man sagen, weil es ist ja Unsinn zu sagen, das Gehirn macht das Denken, das könnte man heute oder kann man im Grunde heute ja sogar schon physiologisch beweisen, indem man ja heute wunderbar mit der modernen Technik im Grunde dem Hirn zuschauen kann, was beim Denken passiert. Und da wird sehr deutlich sichtbar, dass das Denken selber Veränderungen im Gehirn hervorrufen. Das ist nicht umgekehrt. Nicht die Veränderungen im Gehirn rufen Gedanken hervor, sondern primär und überwiegend rufen die Gedankenveränderungen im Gehirn hervor. Und erst dann gibt es natürlich eine gewisse Rückwirkung auch. Das ist schon klar, es ist keine Einbahnstraße. Aber es lässt sich sehr deutlich, gibt es auch bereits Untersuchungen dazu, da werden sie dann oft nicht so ganz richtig oder nicht vollständig genug ausgedeutet. Aber es ist sehr deutlich, dass Menschen also zum Beispiel im Bewusstsein einen Gedanken fassen, sich auf etwas konzentrieren und man kann sozusagen auch den Zeitpunkt angeben, wo sie anfangen, sich auf das zu konzentrieren und mit einer gewissen Verzögerung, die natürlich im Millisekundenbereich liegt, fängt dann das Gehirn an, darauf zu reagieren. Und sich im Grunde danach zu formen. Das heißt, was tun wir eigentlich, wenn wir denken? Wir plastizieren am Gehirn. Wir können zwar nicht mehr neue Gehirnzellen oder so erschaffen, aber wir können zum Beispiel die Verbindungen zwischen den Nervenzellen beeinflussen. Das geht so weit, dass wenn wir bestimmte Gedanken immer wieder und immer wieder denken und einseitige Gedanken vielleicht immer wieder denken, dann wird das Gehirn auch ganz einseitig ausgebildet. Das heißt, es gibt ganz einseitige Vernetzungen in der Gehirnstruktur. Das ist das, was dann zum Beispiel besonders anfällig ist für Altersdemenz und dergleichen. Weil wenn da dann was ausfällt und das Gehirn darauf trainiert ist, immer nur diese Straße zu gehen, dann, wenn die Straße beschädigt ist, dann steht man an sozusagen. Während wenn man ein sehr lebendiges, sehr flexibles Denken entwickelt, dann baut man gewisse Nervenbahnen, löst sie wieder auf, baut andere und bastelt eigentlich sozusagen im Grunde immer an der eigenen Gehirnstruktur herum. Also Das sind natürlich ganz feine, feine Dinge und auch die Art, wie dann die Gehirn am Ende durchblutet wird. Das alles wird also durchs Bewusstsein gesteuert, in Wahrheit, und ausgelöst. Ja. Bitte.
Na, wenn ich jetzt im Sinne der Philosophie der Freiheit das Denken beobachte, beobachte ich jetzt das Ätherische.
Ja, ja, dann kommst du ins Ätherische hinein, genau. Mhm. Genau. Das macht eben dann auch den großen Unterschied aus, wenn man beginnt, die Gedanken auf der eigentlichen Ebene zu erleben, wo sie entstehen, nämlich im Ätherischen. Weil normal erleben wir sie nur dadurch, dass eben diese ätherische Tätigkeit ins Gehirn eingreift und die Rückspiegelung dieser Tätigkeit kommt uns erst ins Bewusstsein. Und das ist aber schon ein sehr, sehr abgeschattetes, sehr, sehr blasses Bild der eigentlichen lebendigen Denktätigkeit, die dahinter steht. Die steht immer letztlich dahinter, aber die wird uns normalerweise nicht bewusst. Und
ich kann über das Denken selber nachdenken. Also ich kann einen Gedanken denken und dann...
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ich meine, der entscheidende Sprung bei der Philosophie der Freiheit ist eben, dass man dann irgendwann, es fängt an, einmal sicher mit dem Betrachten zum Beispiel eigener Gedankengänge oder kann auch sein anderer Gedankengänge. Wobei man jetzt dann aber nicht konzentriert auf den gedanklichen Inhalt dieses Satzes, sondern auf die Art, wie darin gedacht wird. Das kann ich mit eigenen oder mit fremden Gedanken machen. Das heißt, da liegt aber noch sehr stark auseinander der Zeitpunkt, wo aktuell gedacht wurde, weil ich habe ja nur mehr den Schatten sozusagen. Das ist auch im Übrigen der Unterschied, den man damit ganz präzise fassen kann, zwischen Denken und Gedanke. Der Gedanke ist sozusagen das abgestorbene Ergebnis des Denkens. Da ist es fixiert. In gewisser Weise. Während das Denken der lebendige Prozess ist, der es erzeugt. Also wirklich so, wie man sich vorstellt, dass eine Pflanze eben aus einem Keim herauswächst, sich langsam entfaltet und irgendwann abstirbt. Und dann habe ich nur mehr das Holz oder die Reste davon da. Und das wäre letztlich der Gedanke dann. Und ich kann zunächst einmal so mit unserem ganz normalen Denken bereits gedachte Gedanken betrachten. Steiner beschreibt sowas auch zur Genüge in seiner Philosophie der Freiheit. Also wo er, ich weiß jetzt nicht das genaue Kapitel, oder beschreibt er, man betrachtet ein Billardspiel und welche Gesetzmäßigkeiten dort dahinter sind, also die Stoßgesetzmäßigkeiten und das. Und da erläutert er das sehr genau als ein Beispiel, zu beobachten, wie man sich jetzt Gedanken bildet an einem bestimmten Problem zum Beispiel. Aber wobei es ihm jetzt nicht bei ihm darum geht, die Stoßgesetze zu erklären, sondern sozusagen zuzuschauen, wie wir durch das Denken auf diese Stoßgesetze drauf kommen und wie wir das betrachten. Aber da sind wir natürlich noch nicht in der, das ist nur eine Vorbereitung eben zum wirklichen Beobachten des eigenen Denkens. Dort kommt man dann also erst hin, wenn man das lang genug gemacht hat und sozusagen im Grunde dann durch Meditation verstärkt hat, nichts anderes ist es ja dann. Dann kommt man aber irgendwann so weit, dass man in das Ätherische hineinkommt und dort aufwacht, dort bewusst wird. Und dann schaut man wirklich dem lebendigen Denken zu. Das ist natürlich viel bildhafter. Unser Verstandesdenken ist sehr abstrakt, besonders heute. Also gerade dadurch hat es auch seine Präzision und so weiter, aber es ist im Grunde bildlos. Das lebendige Denken ist bildhaft, ist noch nicht Imagination, aber ist eine Vorstufe zur Imagination. Also wenn ich das weiter verstärke, dann bin ich mitten in der Imagination drinnen. Dann ist einfach diese Bildhaftigkeit des Denkens noch stärker. Und dann vor allem wird man sofort gewahr, also man merkt sofort den Unterschied, ob man dort heranstreift an das lebendige Denken oder nicht. Der Unterschied ist sofort im Erleben wie Tag und Nacht. Also beim normalen Gedanken merkt man einfach sehr deutlich, dass das im Grunde etwas Kraftloses ist. Also der Gedanke tut nicht von sich aus etwas. Im Gegenteil, wenn man es lang angestrengt nachtut, ermüdet man vielleicht noch eher. Also es ist eher anstrengend oder erschöpfend. Beim lebendigen Denken hat man sofort, macht man sofort die Erfahrung, dass man es mit einer Realität, mit einer Wirklichkeit zu tun hat. Da hat man es mit einer realen Kraft zu tun. Die ist beim abstrakten Verstandesdenken eben nicht gegeben. Darum ist aber auch gerade unser nüchternes Verstandesdenken ja aber auch wieder auf der anderen Seite die Voraussetzung, um überhaupt die Freiheit zu entwickeln. Weil wenn ich ins lebendige Denken eintauche, komme ich erstens einmal drauf, dass da verschiedenste Kräfte hineinwirken. Da merke ich als erstes zwar schon einmal meine Tätigkeit drinnen, aber ich merke auch sehr wohl, dass ich da mit einer Gedankenwelt in Kollision komme, im Grunde. Also das wird spürbar dabei. Die nicht meine ist, ganz genau. Genau, das heißt, es geht immer mehr über auch in das Es denkt in mir und ich beginne jetzt erst zu erkennen, dass da zwar schon ein Teil von mir ist und aus dem Ich kommt, aber ein anderer Teil, der kommt von woanders her. Man kann es auf der Ebene noch nicht genau unterscheiden, von wo es herkommt, aber man spürt, man stoßt an eine Realität an. Das heißt, die Realität des eigenen Denkens kollidiert mit einer Ätherwelt, wenn man so will, mit einer Gedankenwelt, mit einer bildhaften Gedankenwelt. Das ist das, was ja dieser Wolfgang Pauli so schön schildert in dem Zitat, das ich so liebe. Da spricht er vom malenden Schauen innerer Bilder. Also wenn man übergeht vom abstrakten Denken zu einem malenden Schauen innerer Bilder, von denen er sagt, das sind aber die Urbilder oder Archetypen unserer Verstandesgedanken. Das heißt, wenn wir uns einen Gedanken bilden, im Hintergrund steht immer so etwas. Und die werden zwar durch unsere eigene Tätigkeit hervorgebracht, durch ein inneres, malendes Schauen. Aber das ist so, wie wenn ich ein Bild, das an sich vorhanden ist, erst dadurch sichtbar machen würde, dass ich es selber male. Obwohl es eigentlich schon da ist. Aber nur durch meine Tätigkeit wird es sichtbar. Ich weiß nicht, ist vielleicht der Schutz lag darüber oder so etwas, den erst Schritt für Schritt wegmalen muss und dann kommt es zum Vorschein. Das heißt, ich muss es aktiv hervorbringen und trotzdem ist es aber nicht allein mein Gedanke, sondern es ist eine Gedankenrealität, die mir entgegenkommt. Und von dem sagt dann der Pauli ganz deutlich, und es wäre aber jetzt ganz falsch, diese so bildhaft erlebten Gedanken jetzt als bloße seelische Realität zu nehmen, sondern das sind zugleich wirksame Kräfte in der Natur. Und so hätte jedes Gesetz, jede Gesetzmäßigkeit, jede Kraft in der Natur zugleich ein inneres Bild in mir und eine Entsprechung, weil es im Grunde dieselbe Kraft ist. Und der Pauli hat mit Anthroposophie überhaupt nichts zu tun gehabt. Im Gegenteil, also er war begabtester abstrakter Mathematiker und ist nur durch alle möglichen Lebenskrisen dann dorthin gekommen, dass plötzlich solche Dinge aufgestiegen sind bei ihm. Und mit Hilfe des C.G. Jung, dann des Psychiaters, hat er halt dann versucht, das bewusster und bewusster zu fassen und hat einige Dinge sehr gut durchschaut. Also da ist genau dieser Durchbruch zu dem lebendigen Denken auf jeden Fall drinnen, dass die Quelle auch unserer Verstandesgedanken ist. Und da haben wir jetzt aber auch den Unterschied zwischen, weil wir jetzt ausgegangen sind davon, über Buddhi zu sprechen, den Lebensgeist. Das heißt, wenn wir mit unserem normalen Verstand arbeiten und uns dabei noch nicht bewusst sind, dieses eigentlichen ätherischen Denkens, das dahinter steckt, sondern nur es in der Spiegelung am Gehirn sehen, dann entwickeln wir damit zwar die Verstandesseele, das verändert auch unseren Ätherleib, natürlich, aber es wird dadurch noch nicht Lebensgeist gebildet. Lebensgeist wird erst gebildet, wenn wir bewusst das ätherische Denken miterleben und da drin beginnen, formend zu werden. Dann schaffen wir immer mehr uns die Fähigkeit, selbst Ätherisches, nämlich nicht nur umzuarbeiten, sondern so wie wir das letzte Mal auch für den Astral ein bisschen besprochen haben, also nicht nur zu läutern und zu reinigen sozusagen, haben wir gesagt, beim Astral, sondern in wirklich Seelisches neu aus dem Nichts zu schaffen, beziehungsweise altes, schlechtes, Seelisches ins Nichts hinein aufzulösen. Ins Nichts heißt, ins Nirvana aufzulösen. Das heißt, in diese höchste Welt, wo es jeder messbaren Qualität sozusagen entgleitet wird. Also da kommt jetzt wieder an den Ursprung zurückgeführt und von da aus kann man es ganz neu machen. Und unbelastet, in dem Fall dann von irgendeinem Karma der Vergangenheit auch. Also da, alles, was durchs Nirvana durchgeführt wird, streift dort jegliches Karma, jegliches Schicksal ab. Im Kleinen wie im Großen. Also wenn es mir gelingt, etwas dort durchzuführen, dann kann ich es auf ganz neue Art, ganz frisch, unbelastet herausholen. Und so wie das mit dem Astralleib geht, geht das im Prinzip eben auch mit dem Ätherleib, nur es ist sehr viel schwieriger noch. Und im Grunde ohne kräftige Hilfe, namentlich durch die Hilfe des Christus, der mit dieser ganzen Buddhi-Welt stark verbunden ist und dort sein Zentrum eigentlich hat, dass wir es mit seiner Hilfe im Grunde können, heute schon. Also das heißt, wir werden später einmal so weit kommen, es wirklich ganz bewusst durch unser Ich machen zu können, aber das ist heute noch sehr, sehr gering ausgeprägt, aber weil eben unser Bewusstsein noch nicht stark genug ist, dass wir genügend weit bewusst da hineintreten können, weil dieses lebendige Denken zu erleben, das ist halt die unterste Region davon, da kratzen wir gerade dran. Also wenn wir das uns dorthin tasten, was Steiner eben da mit dem lebendigen Denken und Beobachtung des Denkens beschreibt, das ist so der erste, wirklich allererste Schritt dort hinein. Ich meine, es liegt dann alles drin, weißt du, es liegt halt dann dahinter. Und durch eine immer stärkere Vertiefung in das kann man praktisch unbegrenzt weit kommen. Aber es ist erst der Anfang. Und es ist einfach, wir verlieren dann sehr schnell das Bewusstsein. Also selbst wenn wir jetzt wirklich an das lebendige Denken einmal so ein bisschen herankommen, aber weiter ist aus eigener Kraft also fast nicht möglich. Also sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Da verlieren wir das Bewusstsein, weil die Welt einfach so reich wird, dass unser Bewusstsein überfordert ist. Das ist so, wie wenn wir im Sinnlichen mit 10.000 Watt Scheinwerfer angereicht werden, dann sehen wir gar nichts mehr. Da sind wir blind vor lauter Helligkeit. Und so sind wir dort auch blind. Und im Geistigen ist es ja überhaupt so, dass wir nur so gut oder so weit sehen, unter Anführungszeichen, können, als wir selber geistiges Licht dem entgegenschicken können, dem äußeren geistigen Licht. Und das ist das, was wir, das ist das Bild der Alte mit der Lampe in Goethes Märchen. Die Lampe, die nur dort leuchtet, wo schon Licht ist. Denkt man, wenn man so äußerlich liest, denkt man, das, was ich da wieder für ein Blödsinn zusammenspintisiert, aber es braucht ja eine Lampe, wenn sie hell draußen ist. Also. Und die leuchtet also nur, wo schon Licht ist, diese Lampe. So ist eigentlich unsere Geistestätigkeit. Also wir müssen unser geistiges Licht entgegenschicken dem äußeren Licht. Dann kommt eine geistige Wahrnehmung und das muss aber irgendwo von vergleichbarer Stärke sein. Also wir können genau das wahrnehmen, was der Stärke unseres Geisteslichtes entspricht. Und so in der Grenzregion geht es halt noch gerade, aber ein bisschen weiter, dann werden wir schon sofort geblendet komplett. Und aber trotzdem etwas weiter hier einzudringen können wir, wenn wir uns also eben intensiv mit dieser Christuskraft verbinden, die eben gerade mit diesen Kräften des Ätherleibes bzw. des zu Lebensgeist verwandelnden Ätherleibes unmittelbar verbunden ist. Also der ist eigentlich der da im großen Maßstab auch immer an dem arbeitet. Und wir sagten ja auch schon, dass wir im Grunde ja durch unser Ich die Möglichkeit haben, letztlich die ganze geistige Welt, alles hereinzurufen. Also eben insbesondere auch den Christus als Inbegriff dessen, der in der Schöpfung tätig ist, wirklich als Weltenbaumeister tätig ist. Also etwas von dieser Kraft hereinzuholen. Wie man den, wie man jetzt nennt oder so, ist ja ganz egal. Und eben vor allem dann, wenn wir diese Christuskraft da hereinholen, das hilft uns eben dann auch, das Bewusstseinslicht da etwas weiterzutragen. In alten vorchristlichen Zeiten war das auch alles noch ein bisschen anders und eben ja niemals begleitet mit dem wachen Ich-Bewusstsein. Wir haben aber heute gerade die Aufgabe, es mit dem wachen Ich-Bewusstsein zu begleiten. Und das heißt, ganz verfehlt ist, es wäre heute irgendein Weg, wo man mit Umgehung des Ich versucht, da einzudringen. Dann bekommt man schon auch Unterstützung von geistigen Kräften, die helfen, dass irgendwas vom Bewusstsein auftaucht, aber das sind dann vornehmlich luziferische Kräfte. Das heißt, Luzifer ist ja der Lichtträger, der ist ja also perfekt eigentlich geeignet dafür. Der ist ja der im Grunde, und der ist sogar notwendig bis zu einem gewissen Grad. Also wenn so, nennen wir es jetzt Hellsichtigkeit, so eine anfängliche Hellsichtigkeit auftaucht, ist der Luzifer schon auch immer dabei. Natürlich steckt er dabei. Die Frage ist nur, ist der Christus auch dabei oder nicht? Wenn es nur der Luzifer ist, dann zeigt er uns schon die geistige Welt, aber halt seine. Und den Rest nicht. Und die ist schön anzuschauen und keine Frage, es ist verführerisch, hat ihren Reiz, aber gibt uns nicht Auskunft gerade über das Wichtigste, eben was ist mit unserem Ich, welche Aufgabe liegt in unserem Ich und wie sieht die Zukunft des Ich aus? Das erfahren wir gerade von Luzifer nicht, weil dazu hat er keine Beziehung und das interessiert ihn auch nicht. Aber gerade da liegt unsere Zukunftsaufgabe. Das heißt, wir würden dann stehen bleiben in unserer Entwicklung. Wir würden verzichten auf die Weiter, letztlich in letzter Konsequenz, wenn wir nur dort eintauchen. Wenn du willst was fragen. Ja, gut. Ja, also das ist ein Riesenschritt. Und dieses eben schöpferisch tätig sein im Umgestalten des Astralleibes, des Ätherleibes. Letztlich kommt das alles mit dem Shin einmal irgendwo herein. Dort ist der Ursprung. Dieses Shin ist dieses Feuerelement, auch das damit verbunden ist, ist ja etwas ganz Merkwürdiges und ganz Zentrales. Erstens geht es durch alle Ebenen durch. Wir können es als geistiges Feuer bezeichnen, als astralisches, das heißt als Seelenwärme, als Seelenfeuer. Man kann es als ätherische Wärme bezeichnen und man kann es als physische Wärme fassen. Es geht durch alle Weltenstufen durch. Also es ist sehr vielfältig und es ist immer an der Grenze, wenn ich es jetzt vom Ätherischen zum Beispiel betrachte, zwischen dem Ätherischen und Physischen etwa. Es ist immer so an der Grenze. Es ist nicht eigentlich physisch und es ist nicht eigentlich ätherisch. Es liegt genau dazwischen. Und wenn ich es mit dem aristotelischen Begriff von Stoff oder Begriffen von Stoff und Form etwa, ist das, also bei Aristoteles gibt es zwei wichtige Begriffe in seiner Physik bzw. Metaphysik, das ist Stoff und Form. Also jeder irdische, physische Gegenstand, alles was es gibt in der Welt, besteht aus Stoff und Form. Also es muss ein Stoff da sein und der Stoff muss irgendeine Form haben. Irgendwo dahinter sagt dann Aristoteles, gibt es irgendwann die Prima Materia, die ist also die Ursprungsmaterie, die ist noch völlig ungeformt, aber die ist für uns im Grunde nicht fassbar und nicht wahrnehmbar. Also wahrnehmbar wird es für uns erst dort, wo es geformt wird. Und das sind zwei verschiedene Begriffe. Also zwei verschiedene Prinzipien auch. Das eine, wobei die Form für Aristoteles das Wichtigere, das Geistigere ist, und während der Stoff eben das ist, was geformt wird, das Passive, das sich plastizieren lässt. Und jetzt ist es bei diesem Urfeuer so, dass da eigentlich Stoff und Form noch gar nicht getrennt voneinander sind. Es ist weder Stoff noch Form Es ist formende Kraft, steckt drinnen, aber es ist noch ungeformt. Und es ist zugleich substanziell, aber es ist noch, selbst vor der prima materia in Wahrheit, die der Aristoteles meint. Steiner spricht dann an einer wieder ganz anderen Stelle auch einmal, ich glaube, über Goethe geht es da, über seinen Faust, weil er da irgendwo erwähnt die Feuerluft. Die Feuerluft, die eben bei den Alchemisten und überhaupt in okkulten Zusammenhängen oft als die eigentliche Urmaterie bezeichnet wird. Die Feuerluft ist etwas, und das ist die Bezeichnung ist richtig, das ist im Grunde in etwa die prima materia, von der der Aristoteles gesprochen hat. Das ist das, was Steiner an anderer Stelle auch bezeichnet als den Akasha-Stoff. Das ist zum Beispiel die Substanz, in die Akasha-Chronik eingeschrieben ist. Das heißt, das ist, Substanz ist natürlich nicht im äußeren Sinn so zu meinen. Man könnte sagen, es ist fast eine bitte? Ja, genau. Ja, das ist ein sehr guter Begriff dafür. Das heißt, es hat eigentlich gedankenartigen Charakter. Gedankenartigen. Das heißt, als Substanz ist es etwas im Grunde Fertiges, das sich selbst nicht mehr formt und von selbst nicht tätig ist. Das heißt, im Grunde was Abgestorbenes ist. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Form oder das Formende, das Tätige, das Aktive. Die Materie oder die Substanz ist das Passive, das heißt, das ist eigentlich abgestorben. Und dieser Akasha-Stoff ist im Grunde etwas mit Information, mit Gedankenartigem im Grunde zu tun. Und das entspricht aber dieser Feuerluft, von der die Alchemisten gesprochen haben. Und diese Feuerluft ist entstanden auf der alten Sonne. Ihr erinnert euch an diese Entwicklungszustände, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond und dann kommt erst unsere Erde. Also alter Saturn, da haben wir es nur mit diesem Feuer zu tun. Da ist Stoff und Form noch nicht getrennt in Wahrheit. Dieses Urfeuer, da gibt es diese Trennung noch nicht. Es gibt dann so erste Ansätze natürlich, indem sich dieses Feuer in sich selber differenziert auf dem alten Saturn, indem eben Seelenwärme sich differenziert und ätherische Wärme ausscheidet zunächst und dann sogar physische Wärme entsteht. Also es entstehen verschiedene Abstufungen des Wärmeelements. Da beginnt es also in sich differenziert zu werden und nur dadurch entsteht dann auch ein formbildender Prozess natürlich auf dem alten Saturn durch die Hierarchien, die da hineinwirken. Aber eigentlich im Großen und Ganzen gibt es also noch nicht so wirklich als zwei getrennte Elemente Stoff und Form. Also das gibt es erst auf der alten Sonne, da ist diese Differenzierung dann da und da ist jetzt diese Feuerluft ist das eigentlich materielle Element, dort die Urmaterie schlechthin. Da können wir erstmals von Urmaterie sprechen, da gibt es auch erstmals in Wahrheit das Räumliche. Das ist nämlich auch interessant. Und daher, weil der alte Saturn in Wahrheit, dort entsteht die Zeit, aber in Wahrheit noch nicht der Raum. Das ist so schwer zu beschreiben, weil manchmal sagt Steiner, ja, der heutige Saturn ist halt danach bezeichnet, weil bis zur Saturnbahn ging in etwa der alte Saturn, der hatte etwa diese Größe. Aber das ist wieder nur ein Bild für etwas, was in Wahrheit nicht räumlich ist. Das ist sehr schwierig, also da stehen wir immer mit unserer Sprache, mit unserer Ausdrucksweise einfach irgendwo an. Wir können letztlich nicht anders als in räumlichen Bildern uns irgendwie unterhalten miteinander und das kommunizieren. Aber eigentlich sind sie falsch, in Wahrheit. Das ist fast dasselbe Dilemma, was die Quantenmechaniker immer haben, wenn sie über ihre Sachen sprechen sollen. Das ist auch sinnlich, gegenständlich alles nicht vorstellbar und man kann nur sie herumtasten irgendwo und versuchen, das mit Begriffen zu beschreiben, die eigentlich nicht passen. Und dann verwendet man einen gegensätzlichen Begriff noch dazu und sagt irgendwo da dazwischen. Man hat zumindest zwei.
Wir glauben an einen Sinn. Wir glauben an einen Sinn.
Ja, 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 richtig.
Ich habe jetzt eine Frage.
Ja, bitte.
Und zwar, wo ist jetzt meine Aufgabe oder meine Freiheit, wenn die Ätherwelt, selbst die Ätherwelt,
ja,
auf mein kleines Leuchtchen, das ich bin oder noch nicht, ja, bin oder werden kann, eingreift mit, oder arbeitet mit mir, reflektiert,
ja.
Ja. Sieht dieses kleine Licht. Und da kommen dann Sachen aus der Ätherwelt,
ja,
wie aus der Astralwelt,
ja,
dessen ich ein Teil bin.
Ja.
Aber wenn das von außen auf mich wirkt und ich nur blasse Bilder in meinem Gehirn als Produkt habe, das,
ja,
hier bewusst ist,
ja.
Ja, was ist meine Aufgabe oder was kann ich machen? Habe ich irgendeine Freiheit, Bewegungsfreiheit oder Wachstumsfreiheit?
Ja.
Ja. Aus diesem kleinen Lämpchen etwas zu machen,
ja, ja,
sich verbindet mit,
ja,
der,
ja,
Welt.
Absolut. 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 Wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel auch in dem Ätherischen oder was das irgendwie, oder auch nur als bloße Gedanken etwas wahrzunehmen, dann ist das, hast du das sehr schön beschrieben, das ist etwas, was von außen auf mich kommt, was ich beobachte und so weiter. Jetzt ist aber das Zweite, dass ich eben durch mein Ich zwar aus der geistigen Welt etwas hereinholen kann, das heißt, ich aus der geistigen Welt etwas hereinholen kann, heißt im Grunde, dass mir die ganzen Gesetzmäßigkeiten, alles, was da im Geistigen vorhanden ist, irgendwie zur Verfügung steht. Aber ich hole es durch mein Ich herein und mache etwas völlig Neues. Etwas, was nur ich machen kann. Und dadurch entsteht etwas. Wenn es ein wirklich schöpferischer Impuls ist, dann entsteht zumindest im Astralischen, auf erster Ebene, das heißt im Seelischen letztlich, etwas völlig Neues, das es bis daher noch nie gab, durch die ganzen Hierarchien nicht gab und was auch wirklich nur wir als einzelner, individueller Mensch so machen können. Und das ist etwas, was dann aber in die Substanz des der ganzen Astralwelt übergeht. Das ist natürlich einmal ein winziger Beitrag nur. Das ist klar, aber es ist etwas, was völlig schöpferisch neu in die Welt hineingebracht wird, und zwar so neu hineingebracht wird, das ist nämlich der Unterschied zur Wirkung der Hierarchien, die über uns stehen. Alle Hierarchien, die über uns stehen, führen im Grunde das aus, was aus der Quelle, nämlich von der Trinität, kommt. Und wir, wenn wir als Menschen schöpferisch tätig sind, haben wir prinzipiell die Möglichkeit, sozusagen direkt aus derselben Quelle zu schöpfen wie die Trinität. Und unabhängig davon aber. Das heißt, wir schöpfen selber aus dem Nichts. Also Trinität, das ist das eben, was letztlich sitzt da auf dem Nirvana-Plan oben oder in dem Ein Sof oder wie immer wir es nennen, was also jenseits jeder Vorstellbarkeit irgendwo ist. Dort ist die eigentliche Quelle von allem Weltschöpferischen, von allem Schöpferischen überhaupt. Jetzt passiert die Weltschöpfung so, dass die Trinität daraus heraus eben die schöpferischen Impulse in die Welt hineinbringt, beziehungsweise überhaupt die Welt dadurch schafft, dass also von dort die schöpferischen Impulse herauskommen. Und sie macht das aber nicht direkt unmittelbar selber, nicht mal so wie der große Konzernchef auch nicht alles selber macht, sondern eine ganze Hierarchie von Arbeitern und so weiter hat und Ding, so gibt es das halt in der Welt auch draußen. Das heißt, die ganzen geistigen Hierarchien, die darunter stehen, nehmen im Prinzip diese Impulse, die jetzt kommen von der Trinität, das heißt einmal von der Vatergottheit, wenn wir sie so nennen wollen, über die Sohnesgottheit, über den Heiligen Geist, der aber dann mehr zu tun hat mit uns Menschen, weil der Christus ja eigentlich der Weltenbaumeister ist, also der ist, dass der es einmal dann an die Hierarchien übergibt. Im Grunde. Das heißt, immer dann, wenn die Hierarchien tätig werden, um etwas in der Welt zu schaffen, kommt der Impuls vom Christus. Und der hat ihn aber wieder in Verbindung mit der Vatergottheit. Ich und der Vater sind eins und so weiter. So, jetzt geht das, also diese ganze Kette hinunter und diese ganzen Hierarchien sind abhängig von dem Impuls da oben. Sie haben keinen eigenen schöpferischen, also so ganz eigenen schöpferischen Impuls im Grunde, sondern sie übernehmen das, was ihnen durch die Trinität gegeben wird. Wir als Menschen sind jetzt ganz nach unten versetzt, also in den Sephirotbaum da ganz unten, Malchut, das Reich, in die Trinität wäre da drüber irgendwo, wir sitzen da ganz unten. Dieser Punkt hat was ganz Ausgezeichnetes, wäre es nämlich in der absoluten Ferne von dort. Das heißt, wir sind in der absoluten Geistverlassenheit letztlich. Da können wir die Freiheit entwickeln. Die andere Gabe, die wir aber dazu bekommen, weil sonst ist jetzt die große Gefahr, dass wir da überhaupt rausfallen aus dem Ganzen. Weil wir, im Grunde gehören wir nicht mehr zwangsläufig dazu. Wir sind also immer in Gefahr, da uns irgendwie abzusondern, davon abzutrennen. Aber wir haben durch unser Ich den Zugang unmittelbar zu dieser Quelle da oben. Und zwar nicht nur sozusagen zur Trinität, sondern im Grunde sogar zu dem, aus dem die Trinität selber schöpft. Aber so winzig klein natürlich, so winzig klein, dass wir jetzt nicht deswegen hochmütig werden dürfen oder können, ist überhaupt kein Anlass, es ist ganz wenig, aber dieses ganz wenige. Und das ist, wenn ein wirklich schöpferischer, künstlerischer Impuls, eine moralische Intuition oder was da ist, dann ist die unmittelbar von dort geschöpft. Und nicht so, dass es uns jetzt die Trinität gegeben hat, vermittelt durch die ganzen Hierarchien hinunter. Diesen Weg gibt es auch für uns Menschen. Das ist wahrscheinlich 99,9% unseres Lebens spielt sich genau noch das ab, dass also da die Impulse durchlaufen. Aber der Impuls, der durchs Ich hereinkommt, kommt unmittelbar aus der Quelle dort oben.
Nur bin ich mit dem Ich nicht verbunden. Das ist das Problem, oder? Mit meinem höheren Ich.
Naja, sagen wir so, dass das höhere Ich, also das ist eben wirklich das eigene höhere Ich, also was ist das höhere Ich? Das ist dieses Geist selbst, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben. Das Geist selbst ist in Wahrheit verwandelter Astralleib. Und zwar nicht nur verwandelter, sondern neu geschaffener Astralleib, zumindest ein Futzel davon, nicht gleich ein ganzer Astralleib, soweit sind wir noch lange nicht, aber wo etwas substanziell, ich gebrauche bewusst das Wort substanziell, das heißt als Seelensubstanz Neues von uns geschaffen wird. Wenn wir schöpferisch tätig sind, sind wir es heute namentlich im Astralischen, alles andere ist noch sehr weit weg im Grunde, aber dort sind wir es, dort können wir es bereits, dann schaffen wir hier aus dem Nichts, das heißt aus derselben Quelle, aus der auch die Trinität schöpft, schaffen wir etwas Neues Seelisches. Das heißt, wir machen im ganz winzig Kleinen das, was die Trinität samt den ganzen Hierarchien bei der Weltschöpfung im Großen gemacht hat. Das machen wir. Und indem wir dieses neue Seelische erschaffen, ist das zugleich unser höheres Selbst, nämlich unser eigenes jetzt. Es ist, wie soll ich sagen, es ist in einer gewissen urbildlichen Form ja schon längst veranlagt, nur es ist nicht unseres. Es ist eben nicht unseres. Die ganzen Gesetzmäßigkeiten unseres höheren Selbst, was da drin steckt, ist sozusagen als Bild dargetragen von den Hierarchien. Und wenn wir von unserem höheren Selbst zunächst Impulse bekommen, kriegen wir es durch die Hierarchien da hinein vermittelt. Aber dann ist es noch nicht unseres. Dann ist es noch nicht unseres. Erst wenn wir unmittelbar durch unser Ich von etwas von der Quelle oben hereinholen, eignen wir uns genauso viel, als wir jetzt schöpferisch erschaffen haben, so viel eignen wir uns jetzt von diesem höheren Selbst, von diesem Geist selbst an. Dann wird es unseres. Es wächst dadurch.
Ich glaube, da ist ein gewisser
ein gewisses Missverständnis ganz allgemein mit dem Wort höheres Selbst. Das ist so nicht jetzt bei uns der Alterzeit mehr. Ja. Wir sprechen immer vom höheren Ich und so weiter. Und in einer Vorstellung, das merkt man ja irgendwie durch, wie wenn oben in der geistigen Welt, so wie die Weintrauben, jeder höheres Ich hat, mit dem er sich verbinden möchte, dass er einen rein edlen geistigen Hintergrund und das reinholen. Aber das gibt es nicht. Es gibt kein höheres Selbst oder kein höheres Ich, das wir Weintrauben oben ist, sondern es ist eben genau das Ich, das dann entsteht, wenn vom Ich aus erschöpferischer Akt im
genau.
In dem Fall wird es erschaffen.
Genau.
Und es gibt genau. kein höheres Ich. Wir haben kein höheres Ich. Das ist ja die Quelle des Ganzen.
Es ist von Haus aus.
Es ist nicht von.
Ja,
richtig.
Genau.
Richtig.
Es besteht nicht von Haus aus.
Es besteht nicht von Haus aus. Genau. Genau.
Wir schaffen es. Und das hören wir immer wieder auch in verschiedenen Schriften.
Ja.
Unser höheres Selbst. Es ist nicht unser Ich. Es wird es, wenn wir die kosmischen Funken
genau.
in uns
genau. spüren. Weil es gibt nur so ein gemeinsames Urbild sozusagen, natürlich, weil das eigentlich das Urbild des Astralleibes dann überhaupt ist, des menschlichen Astralleibes. Das heißt, ursprünglich gibt es für den Astralleib des Menschen gibt's ein geistiges Urbild, das ist sozusagen das Geist selbst für alle Menschen. Aber das ist nicht unseres. Das ist für jeden gleich. Wir müssen uns erst was aneignen. Das hat dann verwandte Gesetzmäßigkeiten damit natürlich, weil wenn wir jetzt auch etwas Neues in unserem Astralleib schaffen, schaffen wir etwas, was hineinpassen sollte in unseren Mikrokosmos. Wir machen nicht irgendwas. Das ist ja das Nächste wieder. Es ist völlige Freiheit im Schaffen da und trotzdem ist aber immer gewährleistet, dass es in Übereinstimmung mit dem Ganzen ist. Also das heißt, es ist nicht auch bloße Willkür, ich mache irgendwas. Dann kann ich irgendein Blödsinn sozusagen machen und sage, ich schaffe halt jetzt ganz was anderes. Ja, kann ich. Aber wirklich aus dem Geistigen geschaffen ist es ja nur dann, wenn es sozusagen diesen ganzheitlichen Aspekt hat, dass es mit dem Ganzen, in das Ganze sich harmonisch einfügt, in irgendeiner Form. Das harmonisch kann auch heißen, manchmal da zischt es natürlich vielleicht auch und das kann auch heftig zugehen. Also es ist nicht immer nur sanftmütig, das ist auch nicht notwendig, aber es ist etwas, was sich eingliedert in die Gesetzmäßigkeiten des Ganzen. Also es ist nie, weil sonst wär's was, was aus dem Ego kommt, irgendein Impuls, was einfach herausfällt. Das ist viel einfacher. Das ist viel einfacher, irgendwas herauszunehmen, was mit dem Rest der Welt im Grunde nichts zu tun hat und nur ganz, ganz egoistisch ist dadurch. Also das ist es nicht so. Es ist etwas, was sich einfügt harmonisch in das Ganze und dadurch auch das Ganze bereichert. Und dadurch entsteht aber erst aus diesem sozusagen gemeinsamen geistigen Urbild des höheren Selbst, entsteht für jeden sein eigenes Geist selbst, indem er das tut. Indem er durch das Ich eben langsam schöpferische Impulse hereinholt, die Neues, Astralisches schaffen. Aus dem Nichts heraus. Aber es eben so schaffen, dass es im Grunde harmonisch zusammenpasst mit diesem gemeinsamen Urbild. Darin liegt etwa auch begründet auch so eine Idee aus der Philosophie der Freiheit, dass wenn der Mensch aus der Freiheit, aus der moralischen Intuition heraus handelt, dann ist damit alleine schon garantiert, dass dieser Impuls verträglich ist mit den Impulsen aller anderen freien Menschen. Weil sie aus einer gemeinsamen, weil dieses Schaffen auf ein gemeinsames Urbild sozusagen ausgerichtet ist letztlich, das dahinter steht. Und es kommt nicht irgendwas herein, sondern es kommt zwar etwas völlig Neues, Individuelles, aber etwas, was sich einfügt in das Ganze. Das heißt, was auch hineinpasst in dieses gemeinsame Urbild des höheren Selbst, aller Menschen. Und dort dazu passt. Das heißt, da kann nicht irgendwas hereinkommen, wo ein anderer sagt, aber ich sehe das ganz anders. Ich meine, in der Praxis natürlich wird das selten so toll funktionieren, dass man nur eben aus diesem reinen schöpferischen Impuls heraus handelt und das wäre dann schön, nicht? Weil dann wäre sofort der Friede auf Erden und alles. In der Praxis schaut es natürlich so aus, dass einmal so ein Fünkchen hereinkommt und dann noch 95% Egoismus und Sonstiges. Und der sorgt dann natürlich wieder für Differenzen und dergleichen. Also da dürfen wir jetzt auch nicht die Pferde durchgehen und sagen, hurra! Und morgen gibt es den großen Frieden für alle. Also es ist ein sehr weiter Weg heute. Und wir müssen uns bewusst sein, dass diese wirklichen schöpferischen Impulse natürlich auch rar gesät sind. Das ist schon die erste große Kunst, einmal bei sich selbst beobachten zu lernen oder mitzukriegen, überhaupt wann war wirklich ein schöpferischer Impuls da. Und wann nicht, weil den kann ich ja nicht planen. Ich kann nicht sagen, jetzt so, ich will jetzt morgen um 17:23 Uhr, brauche ich einen schöpferischen Impuls. Das wird wahrscheinlich, vielleicht brauche ich noch, aber kommt, ist eine andere Sache.
Aber er kann auch kommen.
Er kann auch kommen, ja. Er kann auch kommen. Er kann vielleicht schon mal vor 30 kommen.
Du bist nicht vorbereitet.
Genau, ja. Jetzt habe ich Mittagspause. In der Regel kommt er immer dann, wenn man nicht gerade nicht vorbereitet ist. Das, zumindest nicht in dem Moment. Das, weil die Vorbereitung halt wirklich das ganze Leben davor ist im Grunde. Und dann irgendwann kommt es. Das kann man also wirklich nicht erzwingen. Das ist auch Ausdruck dieser Freiheit. Also das steht dann nicht drin, dass ich sage, so jetzt, zack, zack, jetzt muss er kommen. Das geht natürlich nicht.
Dann ist es ja wieder eine Gnade.
Mit ja, auch, sicher auch, ja. Und zwar, nämlich, warum auch deswegen, weil dass dieser Impuls hereinkommen kann, liegt auch ja daran, dass da zu viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen. Und natürlich, indem wir uns geistig schulen, indem wir arbeiten oder auch indem wir künstlerisch uns schulen, auch das ist ja im Grunde ein Schulungsweg, halt vielleicht noch nicht so ein bewusster, aber es ist letztlich auch einer, wenn man Kunst wirklich ernst nimmt und sagt, durch Kunst kommt etwas Geistiges herein. Dann ist deswegen aber noch nicht alles so optimal, die Bedingungen, dass alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Und wir brauchen oft noch sehr viel Hilfe dazu, dass diese Hindernisse in dem Moment, wo wirklich jetzt diese Eingebung, das heißt dieses Schöpferische hereinkommen soll, das kommt nur herein, wenn die Hindernisse gerade beiseite geräumt sind. Und da brauchen wir sehr viel Hilfe oft noch. Also das heißt, bis wir so weit sind, also vollkommen punktgenau einen schöpferischen Impuls hereinholen zu können, das ist ein Endziel der Entwicklung irgendwo. Also, wir haben halt immer damit zu kämpfen, dass so viele verschiedene Entwicklungslinien einander durchkreuzen und im wahrsten Sinne des Wortes durchkreuzen, wo also unsere Pläne auch immer wieder durchkreuzt werden, also wo alles Mögliche eine Rolle spielt. Wir sind zwar in der moralischen Intuition, sind wir frei, aber deswegen sind die Linien des Karmas ja trotzdem auf der anderen Seite da und das spießt sie manchmal. Es gelingt uns dann zwar vielleicht manchmal mit dem Shin irgendwo den hereinzuholen, irgendwo aber mit dem Tau nicht ganz auf die Erde zu stellen. Das heißt, wir dringen nicht ganz durch. Das heißt, es ist zwar so dieser Einschlag der moralischen Intuition da, aber es gelingt uns nicht, ihn umzusetzen zum Beispiel. Weil wir müssen ihn eben ganz heruntersetzen und da gibt es dann alle möglichen karmischen Verwicklungen, die uns vielleicht hindern daran, es wirklich zusammenzubringen. Also,
kommt da der Wille zu Hilfe? Also wenn der starken Wille.
Ja, kommt, natürlich, ja, natürlich. Der Wille kommt zu Hilfe. Also der Wille wird sehr stark über beide eigentlich hereingeholt. Weil in dem Shin schon, in dem Feuerelement steckt der Wille drin und in dem Tau, in dem Hinstellen erst recht. Also das ist im Grunde vor allem ein Willensprozess. Das Schöpferische überhaupt ist ein Willensprozess. Wenn ich schöpferisch tätig bin, kommt es aus dem Willen heraus. Es kann nicht aus dem Nachdenken kommen. Weil Nachdenken kann über was Vergangenes. Aber da ist noch nichts vergangen. Da ist etwas Ursprüngliches, Neues, das auch sich seine Gesetzmäßigkeiten erst schafft. Also da weiß ich vorher nichts. Das ist ja so schwer, auch im Künstlerischen. In meinem künstlerischen Gestalten sind ja auch 95 oder mehr Prozent halt ein bisschen das Vorhandene verändern. Und das wirklich völlig aus dem Nichts herauskommende ist oft nur ganz, ganz wenig. Und das mit der Zeit, vielleicht wenn man öfter dann solche Werke schafft, kommt ein bisschen mehr davon durch, aber es ist immer im Grunde ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Und wir sind in sehr vielen abhängig, auch von dem, wie wir gelernt haben, diese Kunst, wie das Zeitumfeld ist und so weiter. Obwohl hier natürlich schon auch in unserer Zeit eine starke Entwicklung zu merken ist. Weil etwa das, wenn man nimmt die Malerei, die bildende Kunst überhaupt, so diese Epochen, diese Stilepochen oder so, das ist heutzutage schon fast ein sinnloser Begriff geworden, weil jeder Künstler eine Epoche für sich ist. Also man kann das nicht mehr so einteilen. Man kann immer sagen, Renaissance und Ding, das ja, ja, aber das ist, heute wird das schon sehr, sehr individuell, teilweise natürlich ist es auch nur pure egoistisch irgendwas anderes durcheinander werfen. Das ist auch wieder der größte Teil wahrscheinlich. Schon da den Unterschied zu erkennen ist gar nicht leicht. Ich meine, der eine schmeißt ein Ei an die Wand und der andere schmeißt ein Ei an die Wand. Und es kann trotzdem bei einem Kunst darin liegen und beim anderen ist es pure Willkür, was jeder Affe auch kann. Ich meine, manche Malwerke schauen ja nicht anders aus als die von den Affen. Ich meine, hat man ja schon gemacht. Also, wenn man das so in die Galerie nebeneinander hängt, können wahrscheinlich die meisten nicht unterscheiden, was ist vom Affen und was ist von irgendeinem abstrakten Künstler.
Das nehmen wir jetzt nicht die Porträts hier gleich.
Ja, das hat was für sich, ja. Jetzt sind wir wieder böse ein bisschen. Aber das ist eben der große Unterschied zwischen purer Willkür und eben schöpferischem. Aber da den Unterschied zu erkennen, zumindest einmal bei sich selbst, das ist wahnsinnig schwer. Und es dauert es ja heute kaum, weil es in der Kunst das zu beurteilen wäre. Wer dauert es hinzuschließen, das ist Kunst und das ist nicht. Na, wem steht das zu? Freiheit in die. Ja, ich bin völlig für die Freiheit in der Kunst. Trotzdem ist manches einfach ein Schmarrn. Und pure Willkür und Geschäftemacherei, weil da ein Galerist dahinter steht, der hat gefunden, das kann man gut verkaufen. Und plötzlich ist das der Künstler schlechthin und im Grunde hat es da ein paar Farben irgendwie auf die Wand. Und hat halt irgendeine besondere Masche dabei, die man wieder erkennen kann. Das heißt, das hat einen guten Marketingwert dadurch und aus und hat mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Das heißt, weil er überhaupt nichts Geistiges hereinholt. Wirkliche Kunst ist es dann, wenn irgendein Impuls aus dem Geistigen hereingeholt wird und das, wie soll ich sagen, das Sinnliche dadurch so umgestaltet wird, dass es einen gewissen Eindruck von dem Geistigen bewusst oder unbewusst, mehr unbewusst meistens vermittelt an den, der das Kunstwerk miterleben kann. Und das kann drinnen sein oder kann nicht drinnen sein. Das kann in der abstraktesten Kunst kann das drinnen sein. Da kann in der Art, wie die Farben verteilt sind, kann eine Spannung entstehen, die sehr wohl unmittelbar uns hinführt zu einem ganz bestimmten seelischen Erlebnis, das ganz Konkretes und ganz Reales und mit ganz realen geistigen Wesenheiten zu tun hat. Und ein anderer macht ein bisschen anders, fast dieselben Farben, aber ein bisschen anders verteilt und es spricht gar nichts durch. Ich meine, das ist wie wenn ich Goethes Faust hernehme, ein bisschen die Buchstaben durcheinander schüttel, so sind eh überall die gleichen Buchstaben drin. Und entweder ist ein purer Nonsens oder es ist Goethes Faust, es liegt irgendwas dazwischen. Und bezüglich dem geistigen Gehalt der Kunstwerke, also namentlich auch in der bildenden Kunst, hat man heute sehr den Mut verloren, das zu beurteilen, wahrscheinlich auch die Fähigkeit verloren, es zu beurteilen. Und Es ist auch nicht leicht, keine Frage. Es ist eben schon gar nicht einmal leicht, bei sich selbst zu erkennen, ist das wirklich jetzt ein schöpferischer Impuls, der hereinkommt, oder habe ich nur eh was, was ich schon irgendwo gehört habe oder gesehen habe, ein bisschen verändert und bringt das jetzt hervor, den Unterschied zu erleben. Und das geht nur dadurch, dass man den, wie soll ich sagen, den Moment, wo das Schöpferische hereinkommt, etwas bewusster als normal miterlebt. Das ist selbst bei begabten Künstlern in der Regel heute noch relativ unbewusst bis dauernd bewusst. Und da kann man es noch nicht beurteilen. Es ist ähnlich wie beim Denken zuzuschauen, sozusagen zuzuschauen, wie da der schöpferische Impuls hereinkommt und trotzdem als Beobachter daneben zu stehen. Dieses Kunststück zusammenzubringen, sozusagen zuzuschauen, wie da der Impuls hereinkommt. Und Vorbereitung dazu ist natürlich etwas, was auch im Schulungsweg hier beschrieben wird. Ich muss halt einmal alles Vorwissen über die Dinge, alle Vormeinung, die man jetzt über das Kunstwerk, das da entstehen soll, einmal beiseite schaffen. Natürlich muss ich mir vorher mal ein Konzept machen, was ich weiß, ich soll ja eine Kirche ausgestalten oder was, da muss ich mir mal überlegen, welche Bilder dort vielleicht hinkommen sollen und so weiter. Also ich muss viel Planungsarbeit machen, das ist noch nicht das eigentlich Schöpferische. Ich muss mir mal mit dem Terrain vertraut machen. Nur im Moment, wo ich das Schöpferische hereinhole, muss ich das alles beiseite stellen. Und das ist schwer, je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto schwieriger ist es, das beiseite zu stellen. Ich merke das beim Theaterspielen immer wieder. Mir irritiert furchtbar, wenn ich ein Stück relativ kurz vorher, bevor wir es spielen, oder was gesehen habe. Man wird das sehr schwer los. Namentlich dann, wenn es gut war. Dann, man ist immer verführt, sich da irgendwie anzuhalten, zu sagen, das war eigentlich gut, das müssten wir auch so endlich machen. Und da bin ich aber schon vom schöpferischen Weg. Eigentlich muss ich den Mut haben, hinzugehen, sage, ich habe da den Text, gut, den brauche ich natürlich, aber keine Ahnung, wie ich das machen werde. Ich muss alles, wie es auch je vorher irgendwer gemacht hat, ausblenden. Weg. Selbst oder insbesondere auch bei dem Mysteriendrama da, wo es dann viele Erläuterungen von Steiner gibt, die man ihm eigentlich, wie soll ich sagen, fast ab, ich will nicht sagen abgezwungen, aber er wollte eigentlich nie das kommentieren. Im Grunde, weil er sagt, es steht als Kunstwerk da und alles, was zu sagen ist, sagt das Kunstwerk selber. Und wenn es nicht sagt, haben wir ein Pech gehabt. Aber im Grunde ist es Unsinn, darüber zu quatschen. Aber natürlich hat man ihm vieles abgerungen und man kann ja natürlich Gedanken daran anknüpfen. Und dann hat es alle möglichen Aufführungstraditionen gegeben und die Kleider müssen so ausschauen und das Licht muss so sein. Steht aber nicht im Text drin, dort steht nichts. Dann, wenn ich es wirklich neu machen will, das heißt ursprünglich machen will, dann darf ich nichts anderes als den Text hernehmen. Ich habe keine Ahnung, wie die Kleider ausschauen werden oder wie das sonst ist. Das interessiert mir alles nicht. Und mich interessiert auch nicht, was der Steiner irgendwo darüber gesagt hat. Nicht, weil ich das nicht für wichtig halte, aber weil es mich hindert, jetzt ganz frei damit umzugehen. Da den Impuls hereinzukommen. Da gehört auch immer dieses eben durchs Nichts durchgehen. Dieser Durchgang durchs Nirvana letztlich. Das heißt, den Mut zu haben, zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ich stehe davor, bitte, wieso, ich weiß nichts, ich kann nichts, ich habe keine Idee, was soll ich damit machen. Ja, was mache ich? Ich fange einmal an, den Text zu lernen, zu sprechen und schaue einmal, was passiert. Und irgendwann kommt der schöpferische Impuls herein und dann entsteht irgendwas, von dem ich selber zunächst einmal vorher keine Ahnung gehabt, was es sein wird. Das muss man zulassen, aber da muss man erstens, darf man nicht ungeduldig sein. Es dauert oft eine längere Zeit und es tut sich nichts. Und man denkt sich, ich stehe mit dem Stück schon eine Woche vor der Aufführung, es hat sich immer noch nichts getan. Wieso, warum und Panik, Hilfe. Vielleicht tut sich gerade erst im Moment der Aufführung was. Kann sein. Da muss ich den Mut haben. Ich meine, natürlich, was ich tun kann, ist, ich kann arbeiten mit dem Text, ich kann schauen, dass ich den Text kann und dass er geläufig kommt und dass er mit einer schönen klingenden Sprache kommt. Auf das kann ich mir alles konzentrieren und damit arbeiten. Also das heißt, das technisch-handwerkliche, da kann ich mich jederzeit und soll ich mich und muss mich beschäftigen damit. Aber das Schöpferische muss ich abwarten können. Und irgendwann kommt der Impuls, wenn ich das konsequent durchziehe, kommt unter Garantie der Impuls herein. Und das ist ein Moment irgendwo und das Ganze ist da. Der Rest ist dann nur mehr Ausarbeitung dessen. Also es ist dann auch nicht notwendig, dass jetzt ein Staccato von schöpferischen Impulsen kommt, sondern es ist eigentlich einer, der hereinkommt und von einem Moment auf den anderen ist es da und ich weiß, wie ich es tun soll. Und dann habe ich natürlich immer noch Widerstände, weil mein Organismus vielleicht nicht will und ich spüre, ich soll ja anders gehen, aber ich bringe es nicht zusammen. Aber ich bin mir sicher, in welche Richtung es gehen soll. Und das kommt und das ist in der bildenden Kunst so überall. Geht
ist
das
Schöpferische dann für das ganze Stück dann da?
Also ja, es wirkt auf jeden Fall aufs ganze Stück aus, ja. Es wirkt sich unmittelbar dann aufs ganze Stück aus. Oft, gerade vom Schauspielerischen, da kann ich es am ehesten so aus eigener Erfahrung sagen, es ist oft an irgendeiner bestimmten Stelle kommt es herein, oft an einer, der besonders rätselhaft war, mit der man überhaupt nichts anfangen hat können, der besonders schwierig war, da wo man oft, ich verstehe den Sinn des Satzes nicht, ich weiß nicht, was ich damit tun soll, ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Dann kommt es irgendwann einmal und ich merke nur im Beobachten, jetzt ist es da. Ich weiß nicht vorher, dass es jetzt kommt. Ich habe nur, wenn ich Glück habe, die Wahrheit in dem Moment zu merken, jetzt ist es plötzlich da. Und dann ist es aber im Prinzip für die ganze Rolle, für das ganze Stück da. Von der einen Szene, von dem einen Stückerl ausgehend.
Und werden die anderen davon beeinflusst dann? Ist das dann spürbar?
Ja, natürlich. Natürlich werden die anderen beeinflusst. Dadurch, weil indem dann von dem einen etwas auskommt, was nämlich ja mit dem Stück etwas zu tun hat. Wenn ich sage, es kommt was Neues hinein, ist ja aber trotzdem gewahrt, dass es in Übereinstimmung mit dem Stück ist. Ja, das haben wir ja gesagt, der wirklich schöpferische Impuls ist ja nicht einfach was im leeren Raum nur entsteht, sondern was sich einfügt in das Ganze, also in dem Fall einmal in das nächstliegende Ganze, in das Stück halt einfügt. Das heißt, es spricht auf individuelle Weise das Stück aus. Und indem ich das jetzt hineinbringe, müssen die anderen darauf reagieren drauf. Sie haben es plötzlich mit einer Figur zu tun, die jetzt wirklich aus dem Stück heraus spricht. Nicht nur irgendwie halt ihren Text leiert oder irgendwas ausprobiert, sondern die jetzt wirklich das Stück in gewisser Weise verkörpert. Und das zwingt die anderen zu einer gewissen Reaktion. Und da führt sie irgendwo hin und hat auch einen Einfluss, natürlich auf die Gestaltung des ganzen Stückes wieder. Darum sage ich auf der anderen Seite wieder, Regie zum Beispiel darf nie so sein, dass ich dem Stück und den Schauspielern was aufzwingen darf. Sondern ich muss warten, was kommt da. Ich kann vorher nicht wissen, welche schöpferischen Impulse bei den Einzelnen hereinkommen.
Das finde ich so toll. Das habe ich gleich am Anfang so gespürt, dass du die Leute so selber erleben lässt.
Nein, es muss das, weil wenn es von innen nicht reinkommt, nützt mir das Ganze eh nichts. Ich kann Marionetten hinstellen sozusagen das, und ihnen alles vorgeben, aber das ist dann grässlich. Das ist dann grässlich. Also so, wie der unter der Hand gesagt, diese alten Goetheanum-Inszenierungen, da wo wir das Video uns angeschaut haben, es ist entsetzlich. Es ist entsetzlich. Jede Geste, jede Bewegung ist einstudiert. Und man sieht es auf 10 Kilometer. Da ist überhaupt nichts Schöpferisches mehr. Da hat irgendwann irgendwer mal gesagt, man müsse das so machen und so macht man es halt. Und das sind wie Automaten. Das geht nicht. Nein, das ist heute an den Theatern vielfach auch nicht anders, weil die Regisseure was wollen, dann muss er irgendwie auf einem Bein hüpfen oder sonst was, weil der Regisseur das für originell hält. Und es ist nicht schöpferisch, weil es mit dem Stück nichts zu tun hat und nicht aus dem heraus ist, folglich ist es auch nicht schöpferisch. Und weil schöpferisch heißt, ich hole etwas aus dem Ganzen heraus, aber mache es zu etwas Neuem, ich bringe was Neues hinein, aber ich schöpfe aus dem Ganzen, nicht ich sage, ich mache irgendwas abseits davon. Kann ich ja, aber dann hat es mit dem Stück nichts und dann soll ich mein eigenes machen, wie auch immer. Also, na, das geht und dann ist es oft sehr hilfreich und fruchtbar, wenn mal unter so einem ganzen Ensemble da einmal einer ist, der bringt was rein. Das hat sofort eine Auswirkung auf alle. Und wenn dann ein zweiter dazukommt und das geht dann sehr schnell und dann ist auf die Art dann immer so ganz gegen Schluss zu, auf einmal kommt es heraus. Weil das vervielfältigt, das ist fast wie eine Kettenreaktion dann. Das kommt eben. Ich meine, Hindernisse sind genug noch da, aber das, da wird es dann wirklich schöpferisch. Und dort müssen wir heute in allen Lebensbereichen im Grunde hin. Dort müssen wir hin in der Pädagogik. Ich meine, letzte Woche oder wann haben wir so eine Lehrerkonferenz, halt so eine pädagogische Konferenz gehabt und ist ein bisschen gezeigt worden da von dem einen anthroposophischen Film da zwischen Himmel und Erde und haben wir halt ein bisschen gesprochen halt auch darüber und eben überhaupt die Frage Waldorfpädagogik, Reformpädagogik. Wie kann eigentlich eine Pädagogik, die jetzt mittlerweile 100 Jahre alt ist oder fast 100 Jahre alt ist, ja in ihren Grundlagen im Grunde noch älter, 1919 war die erste Waldorfschule, aber die pädagogischen Grundlagen hat Steiner ja schon viel, viel früher entwickelt im Grunde. Wie kann man das als zeitgemäße Pädagogik betrachten? Ja, als Reformimpuls ist ja eigentlich verrückt, nicht? Weil ich sage, ich nehme was von vor 100 Jahren, das ist ja verstaubt, da geht es ja im Grunde nicht mehr. Und das kann auch passieren, wenn ich es falsch mache und einfach jetzt ein paar Rezepte von damals übernehme, dann ist es völlig verstaubt und dann ist es nicht zu brauchen, dann ist sicher keine Reformpädagogik oder irgend sonst was. Aber der Kern der Waldorfpädagogik liegt darin, dass sie mir Hilfsmittel gibt, dass ich im Moment, wo ich vor meinen Schülern stehe, mit dieser ganz speziellen Klassengemeinschaft, mit den ganz speziellen Schülern, die da vor mir stehen, genau diese schöpferische Intuition bekomme, was tue ich jetzt mit euch? Wie tue ich es vor allem? Der Stoff mag ja in gewisser Weise vorgegeben sein, das ist aber gar nicht das Wichtige, aber wie tue ich es mit euch? Und mit einer anderen Klasse, man ist komplett anders im Prinzip. Man hat derselbe Stoff, aber ich gehe es komplett anders an, in der Art, wie ich meine Worte wähle, in der Reihenfolge vielleicht, wie, es ist eine Gespürsache dann. Man kann das nicht in eine mathematische Formel sozusagen bringen. Aber das heißt, ich muss im Grunde jeden Tag die Waldorfpädagogik neu mit meiner Klasse, vor der ich stehe, neu erfinden. Und dann ist es die modernste Pädagogik, die es geben kann, weil die entsteht in dem Sekundenbruchteil, wo sie getan wird. Und nur dann ist sie Waldorfpädagogik. Und dass ein paar Dinge ist, die man halt immer wieder macht mit festes Tischerl und so, das ist ja schön, soll man machen, hat einen guten Grund. Und wenn ich, es kann ja auch Dinge kann ich hereinholen und sagen, die sind wichtig und das haben sie vor 100 Jahren auch schon gewusst, dass das wichtig ist. Und das ist heute genauso wichtig und es ist trotzdem eigentlich ein neuer Impuls. Auch das wäre der Unterschied, nämlich wie ich es mache. Wenn ich es mache, weil, naja, wir haben es immer schon so gemacht, jetzt stellen wir wieder das auf und das nicht, dann mache ich es eigentlich aus einer falschen inneren Haltung. Wenn ich so empfinde, als wäre das in dem Moment, und dann ist es nämlich in dem Moment mein schöpferischer Impuls, das hier zu gestalten. Und dann wird in den Feinheiten, wie ich es tue, wird es drinnen liegen. Und das wird den Unterschied ausmachen. Das ist genau zu der Stimmung der Klasse, des Raumes und sonst wo dazu passt. Und das nicht mache, weil im Handbuch ist gestanden worden, nehmen wir dieses und die Tücher und spannen wir da. Und, das kann es nicht sein. Also das heißt, es sind Dinge, die so auf den ersten Blick knapp nebeneinander liegen und in Wahrheit liegen ganze Kosmen dazwischen. Weil das eine ist einfach was Nachgemachtes, was Absterbendes, was Veraltetes, das andere ist was schöpferisch Neues. Für passend, für genau die Zeit und den Ort und die Menschen, die dadurch betroffen sind. Und das geht's in der Anthroposophie auch. Auch da hatten wir das Problem, dass viel zu viel halt nur Tradition war, über die man sich dann aber auch nicht wirklich einigen konnte, aber weil wir viel gestritten waren in der Vergangenheit, jeder legt es dann trotzdem anders, jeder beruft sich auf Steiner, jeder liest dasselbe Zitat, aber jeder sagt dann trotzdem, das hat Steiner ganz anders gemeint. Also wenn da 10 Leute beisammen sind, gibt es 12 Meinungen, weil sie es 2 noch einmal überlegt haben. Das ist... Nein, ist jetzt böse gesagt, das ist, aber das heißt, wo es so läuft, läuft es nicht richtig. Also richtig heißt, man muss einfach das natürlich als Orientierung nehmen, was Steiner genommen hat. Man kann das sehr, sehr umfangreich nehmen, dann gibt es eine Stütze, eine Orientierung, aber man muss wissen, dass man den eigentlichen Inhalt in dem Moment schöpfen muss, wo man es tut. Also das heißt, wenn ich den Vortrag jetzt da halte, dann muss er im Grunde, entsteht er jetzt hier. Ich habe mal irgendeinen Plan gemacht, den meistens eh nicht einhalte, aber ja. Das heißt, was da am Papier steht, ist uninteressant. Und in dem Moment ist auch uninteressant, was der Steiner da oder dort gesagt hat. Nicht, weil ich was gegen Steiner sage, sondern ich muss es jetzt hereinholen. Und er gibt mir die Hilfe, dass ich dorthin finde überhaupt. Um das geht's ja. Und das braucht man. Und man muss deswegen nicht hellsichtig oder irgendwas sein. Das ist gar nicht notwendig. Man kann sehr vieles trotzdem hereinholen. Also man kann schöpferische Impulse trotzdem hereinholen. Man hellsichtig werden heißt dann, dass man es also halt bis zur Imagination, bis zur vollen Bildhaftigkeit verdichten kann. Das ist für den heutigen Menschen, ich glaube, ich habe es eh das letzte Mal schon erwähnt, das Schwierigste in gewisser Weise, weil wir eben jetzt so ganz trainiert sind auf das bildlos, abstrakt, gedankenartige, dass das genaue Gegenteil davon ist. Das heißt, wir haben jetzt fast Jahrhunderte lang, kann man sagen, so seit der Scholastik im Grunde, die hat schon darauf vorbereitet, ein völlig bildloses, geometrisch abstraktes, mathematisch abstraktes Denken zu entwickeln. Die Hebräer haben das übrigens auch sehr stark gemacht. Das ist auch, da kann man ganz okkulte Dinge damit machen. Und das ist aber ganz abstrakt, wenn man es so als erstes anschaut.
Das ist die Grundlage für den Phobos und das Energiemodell, habe ich jetzt gesehen. Ja. Und auch die Blume des Lebens, wenn man die 3 Dinge hineinnimmt.
Ja.
Das passt alles wieder.
Passt. Ja. Nein, es ist, wenn ich nur die Abstraktion sehe, dann fange ich zunächst nicht viel damit an, aber es ist ein sehr taugliches Werkzeug, wenn ich damit umgehen kann. Auf das sind wir trainiert worden jetzt einmal, im Äußeren oder auch im okkulten Sinn, im Grunde sind wir auf diese Bildlosigkeit sehr stark trainiert worden. Das heißt, die Folge davon ist, dass wir es heute wahnsinnig schwer haben, zur Imagination zu kommen, obwohl Intuition, Inspiration hereinkommt und Imagination ist dann noch sehr blass, in der Regel. Also vor allem nämlich dort, wo sie ganz wach aus dem Ich kommt. Da ist es noch leichter, wenn man so ein bisschen alte Methoden macht, kommt man sehr relativ schnell hin zu bildhaften, imaginativen Erlebnissen, nur man hat keine Ahnung, was es eigentlich ist und man kann es nicht wirklich bewusst kontrollieren.
Ist das wie inneres Reisen vielleicht, oder wenn man eine Visualisationsübung macht? Hat das was damit zu tun?
Ja.
Aber es kann auch alles von der Fantasie erdacht sein.
Also richtig, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Also das heißt, wenn ich nicht ganz wach bewusst aus dem Ich heraus mitverfolgen kann, wo kommt das her, wieso, was bedeutet dieses Bild, nicht weil es jetzt irgendwo im Buch steht, sondern wo ich es unmittelbar erleben kann, dann kann das eine geistige Eingebung sein, eine Imagination, die aus dem Geistigen kommt. Das kann eine Fantasietätigkeit sein, der Fantasie kann oder sollte eigentlich sogar unbewusst zumindest ein geistiges drinnen wirken. Es kann aber auch eine Fantasterei sein, wo irgendwelche Erinnerungsreste durcheinander gewürfelt werden. Weil wir kriegen ja oft gar nicht mit, wie viel in unser Bewusstsein auftaucht, was wir nur dadurch haben, weil wir es irgendwann in der Vergangenheit einmal unbewusst wo gesehen, gehört, miterlebt haben und uns nie dessen bewusst geworden sind. Es taucht dann irgendwie auf als inneres Bild und überrascht uns, wenn wir das noch nie, scheinbar noch nie erlebt haben. Wir haben es nur noch nie bewusst erlebt. In Wahrheit ist es irgendein ganz banales äußeres Ereignis vielleicht.
Aber
Das ist sehr schwer zu unterscheiden, namentlich auch, natürlich kommt dazu, dass auch wenn wir als irdisch verkörperter Mensch in die Imagination gehen, sind die Bilder ja zunächst immer noch sehr entlehnt aus dem Reservoir unseres Gedächtnisschatzes heraus, sag ich einmal. Weil selbst wenn man sich so symbolische Bilder auch aufbaut oder was, irgendwo, weiß ich nicht, den Caduceus mit den zwei Schlangen, die Schlangen kennt man aus dem Sinnlich, das ist nicht irgendwas, was ich eigentlich gar nicht beschreiben könnte, dann, sondern es ist ein sehr konkretes sinnliches Bild, das einmal ein Symbol umgewandelt ist, aus dem kann eine Imagination entstehen, die aber immer noch einen sehr stark im Grunde sinnlich bildhaften Charakter mit hat. Man sieht dem dem imaginativen Bild dann nur an, dass die Zusammenstellung so ist, dass das nicht was aus dem Physischen sein kann. Also, was ja so oft auch bei den Wundererzählungen dann in der Bibel im Neuen Testament drinnen ist. Weil dort wechseln sie oft von einem Halbsatz zum nächsten, von der äußeren Erzählung zum imaginativen Bild. Und das imaginative Bild hat immer die Charakteristik, dass es etwas ist, was unmöglich sich im Physischen ereignen kann. Irgendwo sieht man dem Bild immer an, im Physischen kann das nicht passiert sein so. Da wäre es dann das Wunder oder der Hokuspokus oder irgend sowas. Weil der Wunderglaube mit dem Wundersinn, also Durchbrechung der Naturgesetze, das ist ja eine Mischugge irgendwo. Weil jetzt bemühen sich die ganzen Hierarchien, alle die Natur nach Naturgesetzen zu bauen und dann beweisen sie, wir sind da, indem wir die Gesetze aufheben. Das ist eigentlich unsinnig. Also das heißt, alle Erscheinungen, die wir in der sinnlichen Welt finden, laufen naturgesetzlich ab. Die Frage ist, ob wir schon alle Naturgesetze kennen, ist ein anderes Kapitel. Also, und ob alle, die wir jetzt kennen, so genau stimmen, das ist ein anderes Kapitel. Also es gibt sicher Phänomene, für die wir die zugehörigen Gesetzmäßigkeiten einfach noch nicht kennen und die uns jetzt vielleicht wunderbar daher vorkommen. Aber was sich in der physischen Welt abspielt, hält sich auch an die Gesetzmäßigkeiten der physischen Welt, ganz einfach.
Und was ist mit Imagination, also mit dem ganz bewussten Herbeirufen von etwas? Also zum Beispiel haben wir einen Versuch gemacht, eine Person sagt, ich bin so leicht wie ein Feder, ein is light as a feather, ganz oft hintereinander. You are as light as a feather and we are working together. Mhm. Und dann lässt sich eine sehr schwere Person aufrufen.
Ja, es hat natürlich Wirkungen, ja. Na, da ist eine gewisse Realität dahinter. Aber das sind ja jetzt nicht Dinge, die jetzt große Einblicke in die geistige Welt direkt geben, sage ich mal. Also es weckt gewisse Kräfte, die vorhanden sind und gerade dieses Leichtwerden und so. Ich meine, es gibt ja teilweise erstaunliche Phänomene oder so, die deswegen trotzdem kein Wunder sind.
Die Atome, der Widerstand wird aufgelöst. Oder so wie die Geistheller, die durch die Laufschicht durchgehen, weil sie sich das vorstellen, dass sie der Widerstand oder mit Schwingung oder mit Tönen.
Ja. Also Levitation ist ein oft beschriebenes Phänomen, verschiedenste, also das heißt Aufhebung der Schwerkraftwirkung. Das erscheint uns halt heute deswegen wunderbar, weil wir halt einfach ein Naturgesetz dafür nicht kennen oder noch nicht kennen. Aber im Prinzip ist das ein physisch-ätherischer Vorgang, also da spielen die Ätherkräfte hinein. Also Naturgesetze ist eigentlich das, wenn man es also genau fasst, was umfasst das Physische und Ätherische. Bis zu einem gewissen Grad könnte man sogar sagen, das Ätherische sind die Naturgesetze. Wir haben ja davon gesprochen, beim Denken, die Realität des Denkens liegt bei mir einmal in den Bildekräften, das heißt in den Ätherkräften, in der Tätigkeit der Ätherkräfte. Das heißt, das ist gedankenartiger Natur. In der Natur draußen sind es halt die großen Weltgedanken, die als reale Naturgesetze sozusagen die Natur gestalten. Wir kennen es halt nur in der blassen Abschattung als mathematische Formel oder als irgend so etwas. Aber in der Natur draußen sind es diese Ätherkräfte, die die Welt gestalten. Natürlich steckt dahinter jetzt noch höheres Geistiges, ist schon klar, aber was unmittelbar tätig ist, sind die Ätherkräfte. Die sind die tätigen Naturgesetze in Wahrheit. Wobei das natürlich dann hinausgeht über die bekannten physikalischen Gesetze oder die jetzt bekannten physikalischen Gesetze. Aber das ist deswegen nichts, kein Hokuspokus oder so. Es ist keine Aufhebung vorhandener Gesetze. Es kommen halt neue oder andere mit ins Spiel, aber es wird nichts durchbrochen in Wahrheit.
Weil die gehobene Person wieder ja ihre Schwere hat und unter
ja,
der Schwere
ja.
nach diesem Prozess. Ja. Das heißt, es sind nur andere Kräfte, die
ja, ja,
dazwischen.
Ja, ich meine, wir können das halt heute noch nicht nutzen. Es gab so. Steiner berichtet das in der Technik auch, also da gab es eben in Amerika Ende des 19. Jahrhunderts in so einen Ingenieur, John Worrell Keeley, der von den meisten heute als Scharlatan angesehen wird oder so, aber der so Maschinen gebaut haben, die bis zu einem gewissen Grad Ätherkräfte nutzbar gemacht haben, die erstens einmal keinen regulären Treibstoff gebraucht haben und die auch nur er selbst in Gang setzen konnte. Das hat natürlich überhaupt das Gerücht geschürt, dass er da halt irgendwelche Zaubertricks macht, weil er hat einfach gewisse Schwingungen erzeugen können, die genau abgestimmt waren und damit hat er das in Schwung gesetzt. Also es hat was mit rhythmischen Effekten zu tun, durch die Ätherkräfte hereingeholt werden. Und der hat zum Beispiel eben auch also Versuche mit Schwerkraftaufhebung und dergleichen gemacht, abgesehen davon, dass er also große Energiemengen dadurch gewinnen konnte. Aber das ist halt also nie so ganz bestätigt, weil vor allem ist es ihm nie gelungen, eine Maschine wirklich zur Patentreife zu bringen. Weil sie sind ihm dann auch immer nur gelaufen in seiner Anwesenheit und so weiter. Aber Steiner sagte also, dass da durchaus also etwas dran war, dass der nicht einfach ein Scharlatan war. Und diese Idee steckt ja auch hinter dieser Strada-Maschine, die dann im dritten Mysteriendrama eine Rolle spielt. Ja, dieser Dr. Strada ein Stück ist ja Ingenieur im Prinzip, also Naturwissenschaftler, Ingenieur, und der aber eben das wirklich ins praktische Leben hineinführen will und da entwickelt er eben einen Apparat, der eben solche Ätherkräfte letztlich nutzbar machen soll als Energie. Die Idee dahinter ist als soziale Idee, dass also jeder eigentlich dann Zugang zu dieser Energiequelle hat, dass jeder dann in seinem eigenen Heim das haben kann, dort seine Arbeitsstätte auch hat und das zur Verfügung hat. Nur es funktioniert dann nicht. Also irgendein Fehler ist noch drin in seinen Plänen. Also es funktioniert nicht. Und wahrscheinlich ist heute auch die Zeit noch nicht reif, sowas in die Welt hineinzustellen. Also die Gefahr des Missbrauchs wäre riesig groß und vor allem, wenn gelingen würde, diese Kräfte so hereinzuholen, dass sie nicht von der moralischen Qualität des Menschen abhängen. Das war nämlich in gewisser Weise bei dem Kiele der Fall. Also sagt Steiner sehr deutlich, dass also da auf dieser ätherischen Ebene hängt das zusammen mit den tieferen Charaktereigenschaften, die ein Mensch entwickelt, und diese tieferen Charaktereigenschaften sitzen nämlich im Ätherleib. Das ist das, was wir am Anfang gesprochen haben, es ist sehr, sehr langwierig, den Ätherleib umzuarbeiten, da drin zu arbeiten. Und nur wenn ich da eine gewisse Harmonie darin erzeugt habe, dann kann ich solche Maschinen zur Anregung bringen, im Prinzip. Und das wäre das einzig Gesunde, sagen wir mal so. Aber unter Umständen gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das unabhängig davon zu machen, trotzdem gewisse Ätherkräfte hereinzuholen. Und dann kann es aber jeder bedienen. Und das wäre eine Katastrophe in der heutigen Welt. Also stellt euch das vor, im Prinzip, also ich will jetzt sagen, unbeschränkte, aber große Energiemengen, Aufhebung der Schwerkraft und weiß Gott was und das in der Hand jedes beliebigen Menschen. Die Sache ist nämlich, dass diese Dinge im Grunde technisch dann gar nicht so besonders aufwendig sind. Also das läuft ganz anders als jetzt unser Hightech Industrie, wo eigentlich immer größer der Aufwand wird. Das ist das Typische bei der Handhabung der untersinnlichen Kräfte. Je mehr ich von diesen untersinnlichen Kräften loslösen will, einsetzen will, desto riesiger wird der Aufwand, um da heranzukommen, um das überhaupt herauszubringen. Also wenn man denkt, was notwendig ist, um Kernkräfte oder so herauszubringen, und womöglich sie noch kontrolliert herauszubringen, der Aufwand ist riesig. Selbst so eine Atombombe zu bauen oder was, oder die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist ja nicht so einfach. Naja, sicher haben die kein Interesse daran. Ja, ja, das
hätte schon oft so dazu kommen können,
dass
Frau und so weiter.
Also keine Frage, dass wenn wer sowas entwickeln will, wird sicher also großen Widerstand geben, und wahrscheinlich wird man fast eher versuchen, den um die Ecke zu bringen oder irgendwas. Oder jedenfalls in als Scharlatan zumindest zu brandmarken, dass er ja auch keine Chance hat, das irgendwie in die Praxis umzusetzen. Das ist überhaupt der beste Weg, also damit umzugehen. Nicht, weil heute wirkt nichts besser, als indem man die Leute zu Scharlatanen erklärt, glaubhaft erklärt. Und das, gerade wenn man irgendwas Neues macht, geht das ja sehr leicht, weil was die Leute nicht gewohnt sind, kommt ihnen sowieso schon komisch vor. Und dann kann man das sehr leicht erzeugen. Und dann hat man kaum eine Chance, weil trotzdem die Technologie dann im Grunde viel, viel einfacher zu handhaben ist und viel einfacher herzustellen ist als das mit den untersinnlichen Kräften, ist man aber trotzdem natürlich auf ein entsprechendes Umfeld und Geldgeber und dergleichen angewiesen, um das wirklich umzusetzen. Und wenn man nur genügend lächerlich gemacht ist, kriegst du das eben alles nicht, dann hast du keine Chance. Und vor allem sind ja auch zweifellos noch nicht die Leute da, die diese Dinge dann wirklich so ganz voll bewusst schon durchschauen. Ich meine, es gibt Menschen wie eben dieser Kili oder was, der hat ja im Grunde auch nicht so genau gewusst, was tue ich da eigentlich. Das ist war nicht ganz voll bewusst. Er hat nur irgendwie so einmal drauf gekommen, dass er da ein gewisses Gespür dafür hat. Er hat schon als junger Mensch, er hat ja nie Ingenieur oder irgendwas gelernt. Er hat einfach gern mit diesen Dingen gebastelt und ist halt dann auf einige Effekte gestoßen, die ihn fasziniert haben, die eben offensichtlich auch mit seinen speziellen ätherischen Fähigkeiten etwas zu tun hatten, wo er da in eine Resonanz sozusagen gekommen ist, und dem ist halt immer weiter nachgegangen, aber so hundertprozentig genau hat er nicht gewusst, was er da eigentlich tut. Und so hat er halt weiter gebastelt, und man wird kaum wen finden heute, der das schon ganz bewusst hereinholen kann, der sich dann auch sicher ist, was tue ich da, und der das dann auch vertreten kann vor der Welt. Also es ist leicht, eher heute noch solche Leute lächerlich zu machen oder das irgendwo wirklich aufs Abstellgleis zu führen. Das ist viel leichter, als man denkt. Natürlich würde das die Machtstrukturen, die wirtschaftlichen Machtstrukturen namentlich, also gründlich auf den Kopf stellen, das ist ganz klar. Und im dritten Mysteriendrama ist das ein wesentlicher Hintergrund auch irgendwo. Also.
Das ist immer die Frage, ob das nützt, und das nützt ja niemand. Weil die Entscheidungsbefugnisse haben, denen nützt sie nichts. Weil die werden dadurch eher entmachtet.
Ja, ja.
Was die Masse macht, ist ja jedem Interesse, ist ja kein Faktor, das ist unbedeutend für das. Es kommt ja darauf an, wer die Welt regiert und wer die Hand baut.
Ja, ja, sicher. Also
der wäre ja unschuldig, wenn er sowas zulassen
würde. Ja, sicher, also klar.
Der das akzeptiert, da gibt es keinen Grund dafür.
Ja.
Das ist keine Freude, und es kostet es keinen Grund für den, sondern es ist ein Grund, das zu verhindern.
Ja, ja, na sicher, ja, ja, sicher. Sicher, also das heißt dazu, dass sich das wirklich umsetzen lässt, sind gewisse soziale Voraussetzungen notwendig, die erst entstehen müssten. Ich meine, man muss ja jetzt aber auch nicht für alle Zukunft und immer nur also alles negativ sehen und sagen, ja, die Menschen sind eben so, und es gibt eh nur den Egoismus, das ist halt sicher ist ein Punkt da, aber es gibt andere Kräfte auch. Und es ist also nicht so, dass sich nicht trotzdem was umgestalten lässt und dass sich nicht auch in der Vergangenheit einiges umgestaltet hat. Die Welt hat sich ja trotzdem gewaltig verändert, wenn ich zurückdenke, von der urindischen Zeit bis heute, hat sich ja doch einiges entwickelt und nicht alles ist negativ, was dabei entstanden ist. Ich meine, wir sind immerhin so weit gekommen, dass wir jetzt ernsthaft über die menschliche Freiheit reden können und den schöpferischen Impuls, der hereinkommt. Und das gab es damals noch nicht, obwohl es eine sehr, sehr hohe Spiritualität gab. Aber halt ohne die entsprechende Freiheit. Und dorthin sind wir gekommen. Und von diesem Christusimpuls, der damit sehr stark aber verbunden ist, wirkt auch sehr viel in Wahrheit in der Welt, in der ganzen Welt, jenseits aller Bekenntnisse oder sonst was ist da in der Welt. Nicht nur heute, halt, aber es ist sehr viel davon da und das ist natürlich nur sehr starke Machtgruppierungen gibt, die ganz ein anderes Interesse haben, das ist auch klar. Das aber den Widerstand werden wir immer irgendwo haben. Aber trotzdem, ja, also es wird sicher die Zeit kommen, wo dann auch so eine Technologie möglich wird. Wahrscheinlich wird das noch Jahrhunderte dauern, vermute ich fast. Bis es wirklich, bis
die
wirklich.
Sehnsucht bei allem so weit gewachsen ist, dass wir uns wirklich als eins fühlen, als ein Körper.
Ja.
Ich brauche dafür sowas auch im systemischen Charakter. Das heißt, es muss wirklich eine große Anzahl von Menschen
eben
in der richtigen Weise das aufnehmen können. Wenn das da ist, dann ist es ja über Nacht.
Ja.
Und das muss erst reinwachsen.
Eben.
Das ist ein langer Prozess.
Es ist ein Entwicklungsprozess, natürlich eben, weil es wirklich ein geistiger, lebendiger Entwicklungsprozess ist. Ich kann auch nicht aus einem Samenkorn sagen, so morgen will ich die fertige Pflanze haben. Morgen will ich so einen Eichbaum haben. Pff, da ist die Eichel und morgen bitte sei ein Eichbaum. Ja, das wird nicht funktionieren, das ist eine Illusion. Da muss ich halt geduldig Jahre warten, bis das so ein großes Ding ist. Und das ist hier auch so und trotzdem ist es nicht vergebens, wenn man sozusagen diese Eicheln sieht irgendwo und das sind die Voraussetzungen dafür und es muss Einzelne geben, die das tun und möglichst viele irgendwo versteuert. Die Wirkung ist momentan noch kaum sichtbar und trotzdem liegt darin die Zukunft. Das ist ja das, wo ich immer sage, nichts ist dümmer als das heute, was kann der Einzelne schon tun? Es ist alles so schlecht in der Welt, man kann nichts tun, man kommt nicht an und die richten sich das eh alle da oben. Alles richtig, aber das ist nicht die Zukunft. Das wird mit Sicherheit nicht die Zukunft sein. Das ist das, was irgendwann zusammenbricht, durch sich selbst. Da brauche ich gar nicht einmal für kämpfen dagegen, das wird an sich selbst zusammenbrechen. Das ist unaufhaltsam, weil das sind einfach alte Dinge. Und das Alte wird immer morscher irgendwann. Und je mächtiger sich es gebärdet, das ist dann oft nur das letzte Aufbäumen vom Untergehen. Die Frage ist, ob dann Samenkörner da sind, aus denen was wachsen kann. Wenn dann nur Wüste darunter ist, dann schaut es halt sehr schlecht aus. Aber wenn ein paar Samenkörner da sind, dann ist die Zukunft gesichert. Nichts anderes kann man tun. Und man muss halt dann die Geduld auch haben zu warten, bis der Eichbaum das herauswächst. Und nicht sagen, ja, aber ich will das morgen schon miterleben. Oder zumindest in meiner Lebensspanne will ich sehen, dass jetzt alles besser geworden ist und alles toll ist. Ja, manche Dinge brauchen viel, viel länger. Und sind erst dann gesund. Also wenn ich da jetzt Wachstumsbeschleuniger reingebe sozusagen, dann wird das wahrscheinlich kein gesundes Pflanzerl werden. Also die Dinge brauchen Zeit und ohne Probleme wird es sowieso nicht gehen. Jetzt bin ich noch immer schon wieder nicht sehr weit. Komm, macht nichts. Wenn wir es beim nächsten Mal, ich glaube, für heute lassen wir es. Ja, beschleunigen. Nächste Woche ist Pause und dann bist du dran. Am 14.
Am 14.
Am 14. Ja. Und dann gehen wir es wieder mit dem an. Vielleicht schaffen wir es beim dritten.
Wie ist die Tafel abgeschnitten?
Die können wir, ich habe sie fotografiert, wir können sie.
Für nächstes Mal. Vielleicht können wir dann wieder was zeigen.
Genau. genau. Dann werde ich das nächste Mal mich gründlich waschen.
Für zwei Wochen.
Ja, genau.